Komm hierher, zur heiligen Stätte, wo von Apfelbäumen ein schöner Hain sich rings erstreckt und auf Altären schwelen Wolken von Weihrauch. Kühles Wasser rauscht an Apfelzweigen leis vorbei. Rosen beschatten alle Hänge. Traumlos rieselt der Schlaf von ihren bebenden Blättern. Überblüht von Frühlingsblumen prangen die Wiesen, Nahrung der Pferde und süßen Duft verströmt das Aniskraut. Komm doch, Kypris, waltend an dieser Stätte, und vermische im Gold der Schalen den Nektar mit dem zarten Duft der Festesfreude. Gib uns zu trinken. Kapitel 1. Kleis war jetzt hochschwanger und verließ das Haus nicht mehr. Früher hatten sie ihre Dienerinnen gelegentlich zum Markt begleitet, wo sie mit kundiger Hand und wachsamen Augen den Bedarf an Fleisch und Fisch einkaufte. Oder besser gesagt, einhandelte. Denn sie war nur selten gesonnen, den geforderten Preis zu bezahlen. Es hätte dieses Handelns nicht bedurft, da ihr Gemahl Skamandronimus einige Dutzend höriger Bauern, Fischer, Schäfer, Winzer, Imker und Jäger beschäftigte, so dass sie mit allem Notwendigen versorgt waren. Aber in den Familien der Oligarchie war es üblich, dass die Frauen sich nicht ganz unsichtbar machten, sondern sich dann und wann in der Öffentlichkeit zeigten, natürlich in schicklicher Begleitung der Douleu, die ihre Sänfte umgaben und deren Zahl den Wohlstand der Familie anzeigte. Wurden es weniger, so zog man gleich gewisse Schlüsse daraus. Kleis gehörte einer alteingesessenen Familie an, die seit Menschengedenken auf Lesbos blühte und sich mehrfach verzweigt hatte. Die Ureinwohner, sie nannten sich Pelasger, unterschieden sich im Äußeren deutlich von den späteren Zuwanderern. Ihr Wuchs war klein, stämmig, Haut, Haare und Augen dunkel. Ihre aiolische Sprachform unterschied sich wesentlich von der anderen hellenischen Stämme. Auch auf Lesbos war, wie überall, wo sich Menschen in Städten und Siedlungen zusammenfanden, eine Rangordnung entstanden. An der Spitze standen die Familien der Oligarchie, was eine Herrschaft weniger bedeutet, und diese bestimmten auf den Adelsversammlungen in gemeinsamer Beratung das Schicksal ihrer Stadt. Dann gab es die Freien, die kein eigentliches Bürgerrecht besaßen, jedoch Handel und Handwerk trieben und auch Grundbesitz erwerben konnten. Den Unfreien aber, den hörigen Bauern und Handwerkern, den dienenden Knechten und Mägden, musste es nicht unbedingt schlechter ergehen als den Freien. Es hing von ihrem Herrn ab, wie er sie behandelte, und wer sein Gesinde schlecht hielt, geriet in schlechten Ruf. Auch bei der pelasgischen Urbevölkerung hatten sich im Laufe der Jahrhunderte Unterschiede herausgebildet. Bei Familien, die im Laufe der Zeit wohlhabend geworden waren und seit Generationen keine schwere Arbeit verrichten mussten, hatten sich nicht nur Sprache und Sitten verfeinert, sondern auch Gesicht und Gestalt. Nach und nach war alles Grobe und Bäuerische abgefallen. Bei fast allen Männern hatte sich das Derbstämmige in anmutige Wohlgestalt verwandelt, und das war bei den sportlichen Wettkämpfen der Effeboy deutlich zu sehen. Die Frauen aus den alten Adelsfamilien neigten zu feiner Zierlichkeit und Antlitzen von herbem Liebreiz. Auf fremde Zuwanderer wirkte das häufig so bestrickend, dass sie auf Lesbos einheirateten und sich dort niederließen. Dazu muss gesagt sein, dass die meisten Patrizierfamilien keineswegs abgeneigt waren, ihre Töchter und Söhne mit Einwanderern aus guten Familien zu verbinden. Nicht wenige der Oligarchen betrieben, wenn auch nebenher und durch geeignete Diener, lebhaften Handel mit hellenischen Städten und Inseln, und manchmal reichten die Verbindungen bis nach Ägyptus und Parthia. Kleis kannte diese Zusammenhänge schon, weil es Hera, der Gemahlin des Zeus, gefallen hatte, sie ehelich und mit einem dieser Zuwanderer zu verbinden. Aphrodite, die Schaumgeborene, hatte zuvor jedoch bewirkt, dass Kleis Liebe zu ihm entbrannte. Sie lächelte, als sie daran dachte, und gerade in den Zeiten der hohen Schwangerschaft kamen ihr diese Ereignisse oft in den Sinn. Bei ihren Söhnen war das noch anders gewesen. Da hatte sie ihr Sinnen und Trachten ganz nach innen gerichtet, auf das neue Leben, das wundersam in ihr heranwuchs. Jetzt hingegen erlebte sie in Wachträumen oft jene Zeit, da sie zu den großen Jahresfesten mit ihrer Familie ins Heraion gezogen war, um dort mit anderen Mädchen aus Adelsfamilien im Chorgesang das Götterpaar Zeus und Hera zu preisen. Auch Dionysos besaß in diesem Tempel einen Altar, doch ihm zu huldigen war den Erwachsenen, vor allem den Frauen, vorbehalten. Das im Zentrum der Insel am Golf bei Pyra gelegene Heiligtum gehörte allen Bewohnern von Lesbos, gleich aus welchem Gebiet